Bei kaum einem anderen Thema liegen die Meinungen im National- und Ständerat weiter auseinander, als wenn es ums Budget geht. In der ersten Woche hat sich die grosse Kammer, letzte Woche dann der Ständerat, um die ganze Debatte rund ums Geld und die Finanzen kümmert. National- und Ständerat haben ein Budget beschlossen. Zwischen beiden Varianten bestehen aber milliardenschwere Unterschiede. Über das diskutieren wir und auch über weitere Schwerpunktthemen. Und wie immer machen wir das mit unseren beiden Zürcher Ständeräten. Herzlich willkommen, Tatjana Moser von der GLP und Daniel Josic von der SP. Geht ums Budget, wird jedes Jahr um gewisse Positionen gerungen. Das ist eigentlich nichts Neues. Das Mal präsentiert sich aber die spezielle Situation, weil das Parlament für die Armee für die nächsten 4 Jahre möchte mehr Geld, viel mehr Geld zur Verfügung stellen. Knacknuss ist, dass man sich eigentlich einig ist, die Armee soll mehr Geld bekommen. Knacknuss ist, wie wollen wir es finanzieren. Und Daniel Josic, einig ist man sich einmal fürs nächste Jahr. Aber wie es dann ab 2026 ausgeht, da liegen die Meinungen noch weit auseinander.
Das ist so. Also es ist, also eben, wie gesagt, dass die Armee mehr Geld braucht, das steht eigentlich außer Frage in der heutigen Lage. Und ich finde es auch richtig, dass man nicht wie andere Länder rund um uns herum einfach das Geld ausgibt, ohne sich zu überlegen, hat man es, respektive woher nimmt man es. Und jetzt ist einfach halt immer die gleiche Frage, oder? Also die Opfersymmetrie irgendwie herzustellen, dass man es erst mal dort nimmt, wo es am meisten verkraftbar ist. Und das sieht man natürlich unterschiedlich, je nachdem.
Tatjana Moser, über dieser ganzen Debatte steht ja eigentlich auch die Idee, dass es soll irgendwann einmal 1% vom BIP für die Armee bereitgestellt werden. Und auch da Bundesrat 2035, Nationalrat 2030, ihr im Ständerat 2030. Auch da ist man sich nicht einig. Jetzt vor dem Hintergrund, man soll nicht mehr ausgeben, als man hat. Reden wir davon, es muss einfach gespart werden.
Ja, also man muss schon sehen, der Bundeshaushalt ist in einer schwierigen Situation. Jetzt nicht unbedingt nur auf das Jahr gesehen, sondern auch perspektivisch, was auf uns zukommt. Und ich finde, es ist absolut richtig, dass wir sowohl Bundesratsseite wie jetzt auch ständerätlicher Seite dreht, grundsätzlich schauen, dass man möglichst ein schuldenbremskonformes Budget hat und dass man auch schaut, wo man die Mittel, die man jetzt zusätzlich ausgeben will, kann einsparen. Also das ist grundsätzlich vom Ansatz richtig. Jetzt ist die Frage, ich bin auch der Meinung, dass man mehr aufgrund von der ganzen Sicherheitslage mehr muss für die Armee ausgeben muss. Ich glaube, das ist auch weitgehend dreht, also sicherlich von einer breiten Mehrheit. Es gibt immer noch natürlich Leute, die das finden, das muss nicht sein. Ich bin der Meinung, man muss ein Stück weit jetzt auch die Armee stärken, dieser geopolitischen Situation anpassen. Die Frage ist 2030 oder 2035 und der Ständerat hat jetzt vorgeschlagen, einen Kompromiss zu machen, 2032. Das ist etwas, was ich durchaus auch mittragen kann. Und ich habe dort schon auch den Eindruck, dass die ständerätliche Finanzkommission einen umsichtigeren und in sich schlüssigeren Vorschlag gemacht hat als der Nationalrat, der primär sehr radikal auch in der internationalen Zusammenarbeit kürzen möchte, was ich in diesem Ausmaß als schädlich anschaue.
Auf die Posten kommen wir vielleicht noch die Frage, die sich jetzt der eine oder andere stellt, wenn man die Dimension und die Beträge auch anschaut, um die es geht. Also lässt so ein Bundesbudget, lässt das überhaupt zu, dass man einfach so viel kann sparen? Oder ist das jetzt einfach mal, wir sparen jetzt mal und schauen, wie weit wir kommen?
Nein, also erstens mal, eben, wie gesagt, ich bin auch der Meinung, man darf nicht einfach sagen, man braucht alles und muss jetzt einfach das Geld ausgeben, sondern wir müssen wirklich schauen, dass wir eine stabile Finanzlage haben.
Also, ich schnell da unterbrechen. Die Schuldenbremse hat Tatjana Moser angesprochen. Genau. Da sind wir einig.
Absolut.
Die darf nicht geritzt und nicht gelöst werden.
Nein, das war auch in der Debatte das Thema, dass man gesagt hat, schaut andere Länder an, Frankreich, Deutschland, USA, wo das halt nicht haben. Und irgendwann läuft das aus dem Ruder. Oder das lässt sich dann nicht mehr kontrollieren.
Oder wo sie gelockert haben für.
Ja, ich weiss nicht, wie es dort funktioniert. Aber jedenfalls, wo man einfach gesagt hat,
wir sind Frankreich ist das beste Beispiel. Ja. Die haben einen unglaublichen Anteil von der Staatsausgaben, der rein da ist wegen der Schulden. Und ich glaube, in so einer Situation darf man einfach nicht kommen.
Das ist eben, und von dem her muss man sich das überlegen. Und ich meine, man muss ganz ehrlich sein, also man hat natürlich sehr viele Posten in dem Bundeshaushalt, wo halt nice to be sind, oder? Also das heisst nicht, dass es überflüssig ist, oder? Aber es gibt dort Subventionen, da Unterstützungen, dort Beiträge. Und dann ist es halt eine Frage von der Prioritätensetzung. Was kann man noch machen? Was will man noch machen? Und wo will man sparen?
Ihre Partei stellt sich auf den Standpunkt, ganz rigid muss die Schuldenbremse nicht ausgelegt werden. Wir sind in einer Situation, in der wir sie durchaus auch ein bisschen lockern können. Unterstützen Sie so eine Tendenz oder sagen Sie nein, da bleibe ich her?
Nein, da bin ich anderer Meinung. Oder man kann in außerordentlichen Situationen, wie zum Beispiel Covid, oder da kann man sagen, gut, also da können wir jetzt nicht Schuldenbremse einhalten. Bei der Armee, was die Armeefinanzierung betrifft, glaube ich das nicht, weil das ist eine langfristige Tendenz. Das geht nicht darum, dass man einmal während einer gewissen Periode sagt, jetzt haben wir Nachholbedarf, sondern man sieht einfach die Sicherheitslage so, wie sie jetzt ist, und sie wird ja nicht besser, sondern praktisch täglich schlechter, werden wir langfristig müssen mit einem höheren Armeebudget leben.
Daniel Rosic hat es gesagt, Sie haben es auch schon angesprochen, verschiedene Bereiche stehen ein bisschen im Fokus, wo soll gespart werden. Einer, der sich daraus herausziehen konnte, und das ist jetzt natürlich die grosse Frage, warum? Landwirtschaft wäre ein Bereich, wo man könnte sparen oder wo man dürfte sparen, wo einer von diesen fünf Bereichen ist. Und dort macht man es dann nicht. Erzählen Sie uns, warum nicht?
Also ich bin schon der Meinung, dass man irgendwo alle müssen ein bisschen Beitrag leisten. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig für die Akzeptanz von solchen Massnahmen bei den betroffenen Kreisen. Also es tut ja dann, jemand muss verzichten. Und wenn alle ein bisschen verzichten, in verschiedenen Bereichen ist es einfacher. Insgesamt ist es einfach so, dass die Mehrheit führen, die nicht kürzen wollen, die gehen natürlich sagen, ja, man hat schon immer, es ist eh schon knapp und man hat, hat man immer schon ein bisschen kürzer treten. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, es gibt in jedem Bereich ein bisschen Sparpotenzial. Und es wäre wichtig, dass das auch in der Landwirtschaft ein Teil sein würde. Dass das nicht ganz einfach ist, weil es direkt auch einkommensrelevant ist, etc. Das kann ich selbstverständlich auch verstehen. Aber das ist einfach nicht mehrheitsfähig im Bundeshaus, in beiden Kammern. Nicht. Das ist eine Realität.
Nicht mehrheitsfähig, wenn man sagt, es ist akzeptierter, wenn alle ein bisschen federn lassen. Das weiss man aus dem Privaten. Aber die Landwirtschaft scheint eine heilige Kuh zu sein.
Die Landwirtschaft ist nicht eine heilige Kuh. Aber das Parlament entscheidet, wo es will kürzen. Und die Zusammensetzung des Parlaments hat im letzten Herbst die Bevölkerung gemacht. Und wenn die Bevölkerung halt sagt, wir wollen den landwirtschaftlichen Bereich sehr stark vertreten haben, und das ist ja so, es hat sehr viele Landwirte und Landwirtvertreter im Parlament. Wenn das Volk das so entscheidet, dann hat es natürlich auch das entsprechende Resultat. Oder man kann auch vorwiegend SP wählen, dann sieht es anders aus. Oder?
Wobei, auch dort ist man ja jetzt schon, Stichwort Schuldenbremse, nicht gleicher Meinung. Partei und Sie sind ja schon nicht gleicher Meinung. Ja, ist also nicht einfach einmal SP und dann hat man ein Paket, oder?
Nein, aber ich sage jetzt mal, man hat eine gewisse Tendenz und man kann ja nicht immer mit allem einverstanden sein. Oder?
Gut, das haben wir jetzt elegant gerettet, Herr Jusic. ich will zurückkommen auf das Paket, wo zur Diskussion steht, dass gespart wird. Jana Moser hat das gesagt, Entwicklungshilfe. Da ist der, der Nationalrat mit dem grossen Hammer reingegangen und der Ständerat probiert das jetzt ein bisschen zu portionieren und ein bisschen zu differenzieren. Entwicklungshilfe, ja, in der jetzigen Situation, wir kommen nachher auch noch drauf mit dem ganzen Asylwesen, mit der ganzen Zuwanderung, ist das auch in der Bevölkerung ein Stück weit populär, birgt aber gewisse Gefahren.
Also es ist natürlich einfach zu sagen, wir sparen bei der Entwicklungshilfe, sparen, weil dann ist niemand, der da quasi in der Schweiz ist, unmittelbar betroffen. Aber man muss einfach sehen, das ist ein sehr kurzfristiges Denken. Also Entwicklungshilfe, und muss man vielleicht den Leuten ein bisschen besser erklären. Auf der einen Seite ist das einfach eine Notwendigkeit in der internationalen Situation. Und das andere ist, es ist auch bis zu einem gewissen Grad Asyl- und Migrationsprävention. Oder wenn man einfach sagt, wir kümmern uns nicht, wie es da irgendwo auf der Welt zu und her geht, dann werden die Flüchtlingsströme nicht kleiner, sondern werden grösser. Und das wollen ja die Leute dann auch nicht. Und von dem her, glaube ich, ist es so ein gewisses Engagement, und wir sind ja da nicht Weltmeister, also ein gewisses Engagement in der Entwicklungshilfe ist richtig. Und was der Nationalrat gemacht hat, das betrachte ich als verantwortungslos. Ich meinte aber, der Nationalrat hat wie so häufig gedacht, ja, ja, wir machen das mal und der Ständerat wird sie dann schon korrigieren.
Zur Diskussion, und das steht jetzt bei vielen Leuten wieder ein bisschen näher, ist die ganze Diskussion um die umstrittene UNRWA, wo man momentan mal gesagt hat, wir sistieren die ganzen Hilfsgelder, die sind sistiert. Jetzt steht auch im Raum, wenn wir es gar nicht mehr zahlen, also nicht, wenn wir es stoppen. Auch da sind die Meinungen gespalten.
Ich würde gerne noch etwas sagen zur internationalen Zusammenarbeit. Was ich jetzt viel gehört habe in der Debatte, also ich habe keine Differenz. Es ist, also der Nationalrat hat meiner Meinung nach völlig das Mass verloren.
Jetzt bei der
Entwicklungszusammenarbeit. Mhm. Und das ist ein guter Punkt, vielleicht muss man es ein bisschen besser erklären, teilweise auch. Aber ich habe viel in der Debatte jetzt auch im Ständerat gehört, wir müssen jetzt etwas machen, das für die Leute da vor Ort, und wir können jetzt Geld ins Ausland zahlen. Und das ist einfach eine völlige Verkennung von der internationalen Situation und auch von der Rolle von der Schweiz. Und ich finde, Syrien, wo jetzt Regime gefallen ist über das letzte Wochenende, ist ein sehr gutes Beispiel, weil wir haben einerseits, kann man dort natürlich durch die Kompetenzbereiche, die die Schweiz hat, wir haben sehr viele Kompetenzen, gerade auch im Demokratieaufbau. Wir haben sehr viele Kompetenzen natürlich im Ganzen, im friedensbildenden Bereich. Es hat ja sehr viele unterschiedliche Gemeinschaften in Syrien. Und wir haben auch recht viele syrische Flüchtlinge in der Schweiz. Also es gibt eine indirekte Betroffenheit, wenn es eine gute Entwicklung, eine positive Entwicklung gibt in Syrien, relativ auch direkt für die Sicherheit in der Schweiz und natürlich auch für die Flüchtlingssituation, dass sehr viel geht. Es ist ja vor allem der syrische Mittelstand hat können flüchten, die ganz Armen sind geblieben. Also wenn die Perspektive haben, zum Zurückgehen und dort auch wieder investieren, dann ist das sehr sinnvoll. Und die Schweiz hat in allem noch, also wir haben wirklich Kompetenzen und ein Netzwerk vor Ort. Und das zeigt einfach auch, wenn wir Gelder streichen, dann haben wir keine Kapazitäten, keine Ressourcen mehr, um vor Ort einen Beitrag zu leisten. Und darum ist das auch, was wir vor Ort machen, direkt etwas für die Schweizer Bevölkerung. Und das ist, muss man unbedingt besser erklären und überbringen. Und das ist in dieser ganzen Debatte völlig verkannt. Und das Zweite ist, die internationale Zusammenarbeit, so wie sie der Bundesrat vorgeschlagen hat, ist schon gekürzt. Und darum ist es auch so verheerend, was jetzt der Nationalrat macht. Also man tut eigentlich schon auf gekürzte Beträge, geht man nochmal kürzen, in so einem Ausmaß raus, dass in den zwischen den Räten hin und her man dann bei einem Niveau rangelt, das einfach schädlich ist. Und das heisst zum Beispiel auch Gelder kürzen bei der UNICEF. Das ist eine der Organisationen, wo man das Geld kürzen müsste. Das heisst, es geht direkt eigentlich den ärmsten Kindern auf der Welt zu lasten. Finde ich, ist nicht der richtige Weg für unser Land.
Vielleicht noch kurz ein Wort zu der UNRWA und zum Umgang mit der UNRWA. Also wir haben ja die Stadt Zürich, die da also im Alleingang ein bisschen Aussenpolitik macht und die UNRWA unterstützt. Auch das ist nicht unumstritten. Und wir haben von Bundesseite momentan sistierte Gelder und Ideen, wir wollen es ganz stoppen. Wie sehen Sie das?
Da bin ich für ganz stoppen.
Wie?
Ich habe mich auch immer entsprechend geäussert in der Kommission, weil die UNO-Organisation, die ist unterwandert von der Hamas, also von der terroristischen Organisation, und ist sehr einseitig aufgestellt. Da arbeiten Leute mit, die ganz offen antisemitische und anti-israelische Tendenzen haben. Und das ist mittlerweile unbestritten. Man hat das seit Jahren, mahnt man das an. Das ist nicht das erste Mal ein Thema, aber die UNO hat nie irgendetwas daran geändert. Und darum bin ich der Meinung, nach dem 7. Oktober vom letzten Jahr und dem Anschlag, wo zum Teil gewisse Leute aus der UNO beteiligt waren oder sollen gewesen sein, dass wir keine Steuergelder können, um so eine Organisation zu finanzieren. Und das einzige Argument, das eigentlich dagegen gebracht wird, ist, dass man sagt, ja, das sind die Einzigen, die wirklich dort in Gaza können helfen. Aber man muss einfach sehen, die werden ab nächstem Jahr gar nicht mehr können gross helfen, weil die israelische Regierung oder das Parlament sie eigentlich verboten hat, die UNRWA und ihre Tätigkeit. Erstens. Und zweitens, wie gesagt, das ist die Verantwortung von der UNO, die das jahrelang sich nicht darum gekümmert hat. Und drittens, es gibt tatsächlich auch andere Organisationen, man muss das allenfalls ein bisschen aufbauen, und das ist bis zu einem gewissen Grad jetzt die Pflicht der israelischen Regierung, und das wird sie auch machen.
Gut, also ich möchte noch kurz den Bereich anschauen. Wir waren beim Sparen. Wir haben gesehen, was muss gespart werden, damit das Defizit nicht grösser wird oder nicht sich noch mehr manifestiert. Bis jetzt haben wir immer nur auf der Ausgabenseite geschaut. Es gibt ja auch noch eine andere Möglichkeit, nämlich auf der Einnahmeseite. Stichwort Steuererhöhungen. Wie sieht das Parlament? Es gibt gewisse, also man weiss, zum Beispiel bei der 13. AHV hat man gesagt, das machen wir über Mehrwertsteuer. Aber jetzt gibt es auch Tendenzen, dass man zum Beispiel Kantone mehr in die Pflicht nehmen will, mit Abgaben über die OECD-Mindeststeuer. Ihr seid Kantonsvertreter. Kantone werden daran keine Freude haben.
Ja, es ist halt wie immer, wenn man zu wenig Geld hat. Oder? Es ist wie wenn man ein Tischtuch hat, das zu klein ist. Oder? Und jeder sagt, bei mir darf man nicht ziehen. Oder? Ich muss es haben. Das sind Diskussionen, die kann man eigentlich nur so lösen, indem man auch wieder einen breiten Kompromiss schnüren kann, wo alle ein bisschen müssen, die Kantone müssen ein bisschen, der Bund muss ein bisschen, wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler allenfalls. Und dann muss man schauen. Aber es kann schon sein, oder wir werden ja jetzt dann noch das Sparpaket Geier, wie man so schön sagt. Ich habe immer ein bisschen Mitleid mit dem Serge Geier, weil der wird jetzt nur noch mit dem Sparpaket identifiziert. Das Sparpaket diskutieren. Und dort geht es dann um die strukturellen Fragen, die sich langfristig auswirken. Und ich glaube, das kann man dann nicht ohne zusätzliche Einnahmen stemmen.
Also Steuererhöhungen?
Also am Schluss finde ich, muss das einfach insgesamt die Einnahmenfrage auch Teil der Diskussion sein. Aber man muss sicherlich sehr vorsichtig vorgehen. Was jetzt ja diskutiert worden ist, ist das Sicherheitsprozent bei der Mehrwertsteuer. Da hat es einen Vorstoss gegeben, dass man allenfalls über diesen Bereich etwas macht. Ich habe dort, mich mal offen gezeigt. Wir müssen nachher anschauen, wie die Ausgestaltung aussieht. Die OECD-Steuereinnahmenverteilung ist die Frage, wie man das macht, oder wie viel das wirklich noch einbringen würde. Ich habe dort mal in der Parlamentsdebatte einen 50-50-Schlüssel immer unterstützt. Das ist das, was die Finanzkommission vom Ständerat jetzt auch vorgeschlagen hat, dass man dort ein bisschen Kantone noch mehr in Pflicht nimmt. Aber es ist wahnsinnig umstritten und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das ist noch nicht ganz reif. Also da muss man jetzt sicher Anfang nächstes Jahr dann in den Kommissionen sich mal drin vertiefen und schauen, was wäre überhaupt vertretbar.
Also ist es nicht auch noch schwierig jetzt, weil ja also aus Sicht der Kantone weiss man ja noch gar nicht, also wer nimmt überhaupt wie viel ein. Also dann so etwas budgetieren und Investitionen aus so einem Fonds planen, der so wolkig ist, ist das nicht auch noch schwierig?
Ja, natürlich. Und man muss auch sagen, also ich bin da nicht der Spezialist, aber das ist auch gesagt worden jetzt in der Session. Es ist gar nicht klar, ob respektive in welcher Form die OECD-Steuer wirklich kommt. Also insofern ist das ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein bisschen mit dem Prinzip Hoffnung geplant. Mhm. Und wir werden die Diskussion müssen führen, eben auch einnahmenseitig. Ich glaube, man kann nicht, oder das, was man jetzt im Budget gemacht hat, das kann man machen. Aber strukturelle Defizite kann man nicht nur kostenseitig wieder ins Gleichgewicht bringen.
Bevor man das Budget verlässt, vielleicht, das interessiert vielleicht die Leute auch noch. Was passiert jetzt eigentlich, wenn das Budget nicht kommt, wenn ihr euch jetzt nicht einigt in dieser Wintersession? Also haben wir dann so einen Shutdown, wie man das eigentlich kennt, nur aus Amerika, so die Leute aus dem Fernsehen. Was passiert in der Schweiz, wenn ihr euch jetzt nicht einigt bis Ende dieser Session?
Also ehrlich, es sieht jetzt momentan nicht so aus, als würde es so weit kommen. Jetzt sind wir immer in der Differenzbereinigung. Aber wenn das theoretisch so wäre, gibt es einen ganz klar etablierten Prozess, wo man ein Notbudget macht. Und da sind alle Sitzungstage bereits eingeplant. Da muss man sich keine Sorgen machen, meiner Meinung nach.
Mhm. Also das Budget ist ja grundsätzlich da.
Also kein Wesentlichen.
Nein, das gibt es nicht. Nein.
Gut. Also, und dann hoffen wir ja noch auf die Differenzbereinigung, dass ihr euch irgendwo findet. Also, ich möchte vom Budget ein bisschen weggehen, und zwar zu einem anderen Punkt, wo, wenn wir wieder jetzt schauen, in den Gemeinden, in den Kantonen ein grosses Thema ist, und zwar die ganze Geschichte rund um den Schutzstatus S. Der Kanton Zürich ist da zum Teil auch ein bisschen vorgeprescht. Wir haben jetzt schon angedeutet, mit Syrien ist jetzt gerade ein neuer Fall dazu kommen, wo man auch sagt, ah, das justieren wir jetzt einmal. Mhm. Schutzstatus S, härtere Gangart. Ja, also in der Bevölkerung spürt man, wir haben mehr Leute, wir bringen sie nicht unter, es wird alles teurer und alles wird verhindert, wo man neu bauen will, niemand will sie. Und ihr in Bern müsst jetzt darüber diskutieren, ob man den Schutzstatus verschärft oder nicht.
Ja, also Ich bin da, ich sage jetzt mal, ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, wir müssen schon aufpassen, was wir machen. Aber es ist halt wie immer, wenn man so einen Schutzstatus einführt, hat man natürlich die entsprechende Kontrolle nicht, wie man es bei einem normalen Asylverfahren macht. Und das führt dazu, da glaube ich, hat Mario Fehr, unser Sicherheitsdirektor, richtig darauf hingewiesen, dass vielleicht nicht nur die Leute kommen, die sollten da sein oder die eine gewisse Berechtigung haben. Jetzt so die Vorschläge, einfach zu sagen, wer von einer Gegend kommt, wo jetzt nicht gerade unmittelbare Bomben eingeschlagen hat, ich sage jetzt mal heute Morgen, der darf nicht mehr kommen, das ist, glaube ich, nicht machbar und nicht wirklich brauchbar. Aber dass man sich überlegt, wie man mit dieser Situation umgeht, das ist, glaube ich, schon richtig. Und ich spüre das auch, dass für die Leute ist das ein Thema. Und ich glaube, es bringt wenige Leute zu erklären, warum ihr Problem kein Problem ist, sondern wir müssen es irgendwie aufnehmen. Allerdings, die Lösung ist nicht ganz so einfach zu finden.
Also, würden Sie auch sagen, Frau Moser, es ist legitim, dass man jetzt nach knapp 3 Jahren von so einem Status, wo wir ja eigentlich nicht so viel Erfahrung haben, dass man jetzt den mal anschaut und sagt, tut er noch erfüllen, das, was wir eigentlich mal angedacht haben, wo wir ihn so halt aus der Not heraus auch schnell eingeführt haben?
Also ich will sogar noch weitergehen. Ich bin der Meinung, also es ist ein Fakt, der Migrationsdruck, gerade in der Fluchtmigration, ist gross und ist insbesondere für Gemeinden, das kommen wir auch direkt mit über, die melden sich auch bei uns, ist auch für die Gemeinden da eine sehr grosse Herausforderung. Nicht überall gleich, nicht überall haben sie die gleichen Problem, teilweise sind es Integrationsfragen, teilweise sind es Unterbringungsfragen etc. Und es gibt einfach auch Missbrauch im Schutzstatus S-Bereich. Das ist leider so. Und das diskutieren wir auch in den Kommissionen in Bern. Man hat da auch darauf reagiert. Also es ist nicht so, dass man da nichts macht. Das wird viel genauer überprüft. Man muss viel genauer nachweisen, jetzt auch, dass man wirklich in der Ukraine gelebt hat, verankert war, wenn man den Schutzstatus beansprucht. Und das finde ich auch richtig. Ich persönlich habe das Gefühl, man muss langsam eine Nachfolgelösung finden. Also ich glaube, der Schutzstatus S muss irgendwo übergeführt werden in ein ordentliches Verfahren, dass man den bisherigen, die gekommen sind, bei Kriegsausbruch regularisiert, schaut, dass man ihn wirklich integrieren kann. Der Anteil von denen, die arbeiten, ist immer noch zu tief. Wenn sie da bleiben, müssen sie können integriert werden ins Erwerbsleben. Da gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten. Und dass man dort, wo man jetzt eigentlich bei denen, die neu kommen, dass man schaut, dass man in ein ordentliches Verfahren hineinkommt. Weil der Aufwand mittlerweile, um zu überprüfen, dass das kein Missbrauch ist, ist mittlerweile so gross, dass es nicht mehr so weit weg ist von einem ordentlichen Asylverfahren. Und da bin ich der Meinung, muss man jetzt in einen Übergang hineinkommen. Aber die Zweiteilung, da muss ich sagen, das von dem halte ich nicht. Also ich glaube, die Zweiteilung, ich weiß nicht, wie das umsetzbar sein soll. Das ist verständlich, dass es das auslöst, wegen die Kritik, wegen der Missbrauchsfrage. Aber wo man dann die Linie zieht, wann hat man quasi das letzte Mal populistisch formuliert oder salopp gesagt, das glaube ich ist sehr schwierig. Ich glaube, es wäre besser, man würde einen anderen Weg gehen.
Und was? Ich weiss, bei anderen Themen da sind Sie auch sehr kritisch im Zusammenhang mit Rückwirkungsklauseln. Es gibt ja auch die Idee im Nationalrat, dass es für alle gelten soll, die Verschärfungen. Dann gibt es wieder ein bisschen gemäßigtere Stimmen, die sagen, nein, also was wir haben, das haben wir. Es soll vor allem ändern für alles, was neu kommt. Mhm. Wie ist die Meinung da?
Ja, es kommt darauf an, was sich ändern soll. Oder? Ich bin da absolut gleicher Meinung wie Diana Moser. Der Schutzstatus S, das ist eine Sofortmaßnahme, die über eine gewisse Zeit berechtigt ist. Und nachher muss das irgendwo in ein anderes Verfahren einmünden. Und ob man das dann rückwirkend für alle macht oder nur ab einem gewissen Zeitpunkt, das muss man diskutieren.
Von was für einem Zeitrahmen? Wenn man ja schaut, wenn ihr sagt, ihr gehört aus den Gemeinden, aus den Kantonen, der Druck ist ja teilweise sehr hoch. Von was für einem Zeitrahmen reden wir da, wenn Sie sagen, ja, aber eine Lösung ist nicht so einfach und eine Lösung haben wir auch nicht so schnell. Von was reden wir da? Also hätte man Mittel, um da ziemlich schnell etwas zu machen oder nicht?
Ich weiss es nicht. Ich arbeite nicht im SEM. Und ich bin nicht verantwortlich in der Exekutive für diese Frage. Wir können nur quasi die gesetzlichen Rahmenbedingungen anstellen. Was ich einfach wahrnehme, und ich habe das auch schon geäußert in der Kommission, dass halt die Verantwortlichen bei uns, also SEM und die politisch Verantwortlichen, aus meiner Sicht ein bisschen konzeptionslos wirken. Also ich habe immer das Gefühl, es wird so ein bisschen reagiert und man versucht ein bisschen etwas zu machen. Aber die Kantone spüren das. Eben der Kanton Zürich hat sich offen gemolden und hat gesagt, das geht so nicht. Der Kanton Bern hat sich nachher angeschlossen. Und es gibt ja noch eben zahlreiche Gemeinden, die sagen, wir kommen da nicht weiter. Und vom Bund höre ich einfach nicht, in welche Richtung das soll gehen.
Du musst schon sehen, die Kantone und die Bayern sind einfach an der Front. Ja. Also sie müssen nachher sind, sie müssen die Kinder integrieren in der Schule. Und sie sind mit den unmittelbaren Konsequenzen konfrontiert. Und was ich dort auch finde, und ich bin ja sehr für eine Kooperation mit den europäischen Ländern, aber wir können da einfach auch nicht nur warten, was die Europäische Union macht. Also man hat den Schutzstatus verlängert, aber wir müssen irgendwo parat sein. Also nochmal verlängern kann der Schutzstatus meiner Meinung nach. Kann man das nicht? Man kann den nicht nochmal verlängern. Das ist auch, also muss man auch sehen, man darf auch so Toleranz und Bereitschaft von der Bevölkerung nicht überstrapazieren.
Und an dem Punkt sind wir jetzt, oder?
Ich glaube, es ist jetzt an einem Punkt, wo man in einen Wechsel hineinkommen muss.
Ja, man muss einfach sehen. Also wir laufen ja seit 2015 eigentlich konstant in einem migrationspolitischen Sondermodus. Ja. Und Syrien zum Beispiel, ich bin nicht ganz sicher, und niemand weiss das, ob die Flüchtlingsbewegung nicht dann wieder in die andere Richtung geht. Also wieder zurück zu uns. Weil ich habe jetzt gerade gesehen, es wird schon diskutiert in Syrien, soll es Kopftuchpflicht geben für Frauen und Mädchen, ja, gut, oder nicht.
Jetzt
und
dann geht
es plötzlich wieder. Ja, natürlich, weil wir jetzt gesagt haben, gut, die jetzt da sind, die sind vor dem Assad-Regime geflüchtet, die können jetzt wieder zurück. Aber wenn es dann in die Richtung geht, Taliban wie in Afghanistan, dann kommen wieder andere, halb von mir aus andere, ja, oder teilweise die gleichen, die dann wieder kommen. Oder?
Ja. Also insofern, ich habe ein Stück weit das Verständnis dafür, dass man jetzt gerade auch wie andere Länder, Deutschland etc., assistiert haben, dass man jetzt schnell einen Moment muss überlegen, wie geht es weiter. Gleichzeitig müssen wir uns nichts vormachen. Also eine beruhigte, geklärte Situation in Syrien, das wird nicht innerhalb von 2 Wochen passieren. Und also dort braucht es einfach auch relativ rasch dann mal Klarheit, weil das, und da muss die Schweiz dann allenfalls auch den Mut haben, sicher in Absprache mit anderen Ländern, aber eine Position festzulegen, wie sie, wo ein Stück weit auch eine Eigenständigkeit hat.
Sie haben jetzt gerade schon unsere Nachbarstaat und Europa ein bisschen ins Spiel gebracht. Ich würde gleich auch noch ein bisschen einen Ausblick machen. Es ist angekündigt, vielleicht passiert das vielleicht auch nicht, dass der Bundesrat Ende von dieser Session ein bisschen mehr sagt über das Verhandlungsmandat, Details bekannt gibt. Nebst möglichen finanzpolitischen Konsequenzen, über die haben wir jetzt noch gar nicht geredet, steht natürlich wieder die dynamische Rechtsübernahme ganz vorne in der Kritik. Und insgesamt auch das neue Paket. Und es gibt auch Stimmen, die sagen, ja, so, der Handel läuft, es funktioniert ja alles, wir brechen nochmal ab und fangen nochmal vorne an. Mhm.
Ja, also jetzt hoffen wir, dass der Bundesrat die Verhandlungen abschliessen wird. Ich glaube, es wäre Zeit, das ist das, was man hört. Man wird dann sehen, was dann das Resultat ist, wenn es wirklich so weit ist. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir den Weg, den Stück weit den Sonderweg, den die Schweiz ja hat mit den Bilateralen, dass wir den in die Zukunft führen können. Weil es ist mit dem Grund, warum wir so einen grossen Wohlstand haben. Und wenn wir diesen Weg weitergehen, dann nachher müssen wir uns für das Paket entscheiden. Und wenn wir eine Abkehr machen vom bisherigen Weg, dann sagen wir Nein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig aufzuzeigen, dass es das, was wir bisher hatten mit den Bilateralen, das hat auch eine grosse Unterstützung in der Bevölkerung, dass wir das, wenn wir diesen Weg weitergehen wollen, dass wir dann das dritte Paket quasi am besten anschliessen. Und wenn die Leute, die sagen, nein, der bisherige Weg war nicht gut gewesen, die müssen Nein sagen zu dem Paket.
Aber es gibt ganz einen Haufen Leute, die sagen, ja, aber die bilateralen Verträge, mit denen sind wir ganz gut gefahren. Und die haben wir ja auch, wenn wir das Paket nicht annehmen.
Also die haben wir eben nicht ewig. Oder weil das erodiert ja dauernd, das tut sich ja dauernd weiterentwickeln. Wir sehen ja, bei all diesen Sachen, die weitergehen, sind wir dann einfach nicht mehr dabei. Oder insofern ist das eine Momentaufnahme und es ist eben ein bisschen das Gefährliche. Oder wenn man jetzt sagt, man tut...
Es läuft ja eben, eigentlich alles.
Man lässt es so. Ja, im Moment stimmt das, aber langfristig stimmt es dann eben nicht mehr. Und etwas, was man einfach muss sagen, ist, die Variante, jetzt Verhandlungen abbrechen, respektive nicht im politischen Prozess bringen und nochmal neu verhandeln, diese Variante gibt es nicht. Mhm. Also das haben wir einmal gemacht und es grenzt an ein diplomatisches Wunder oder an eine Meisterleistung, dass die Europäische Union gesagt hat, gut, wir haben zwar mit euch verhandelt, wir haben einen fertigen Vertrag, aber wir fangen jetzt nochmal an. Das ist eine Meisterleistung, dass das überhaupt passiert ist. Aber das nochmal zu machen, das ist aus meiner Sicht das in den nächsten 10, 20 Jahren nicht möglich.
Also Sie haben das Gefühl, wenn man so etwas machen würde, würde die EU nachher nicht kommen und sagen, also fangen wir wieder vorne an?
Mit Sicherheit nicht. Abgesehen davon sind immer die gleichen Fragen auf dem Tisch. Also sind wir ehrlich, was wir jetzt hier werden haben, wird sich nicht fundamental unterscheiden von dem, was wir im Rahmenvertrag hatten, außer dass es jetzt nicht ein Rahmenvertrag ist, sondern sektoriell in jedem einzelnen Abkommen. Aber es gibt einfach gewisse Sachen, wo man sich bewusst sein muss. Wenn man verhandelt mit der Europäischen Union oder mit sonst jemandem, dann ist das schlussendlich ein Kompromiss. Es gibt gewisse Sachen, wo wir werden müssen sagen, das ist ein Krott, wo man muss schlucken oder nicht. Aber wenn man kommt, und das ist eben das Gefährliche in der jetzigen politischen Dynamik, oder die Gewerkschaften werden kommen, das ist 100% sicher, wenn sie sagen, ja, das und das passt uns nicht. Die SVP ist quasi aus DNA-Gründen, wenn man so will, dagegen. Das mache ich der SVP auch nicht zum Vorwurf. Die Wirtschaft steht nicht richtig dahinter. Oder es gibt ja ganze Wirtschaftskreise, die sagen, nein, brauchen wir auch nicht. Und das ist eine gefährliche Situation.
Also, da gibt es doch aber auch viel. Also Sie sagen jetzt, wir haben zwar die bilateralen Verträge, aber sie entwickeln sich nicht weiter. Und wenn wir langfristig schauen, dann haben wir sie dann vielleicht eben nicht mehr so in dem Rahmen, wie wir sie jetzt haben. Aber gleich haben immer noch ein Haufen Leute das Gefühl, sind wir dann in einer derartigen, ich sage jetzt mal, Notlage, dass wir einfach müssen, nebst einer dynamischen Rechtsübernahme Ja sagen zu einem Lohnschutz, zur Zuwanderung, zu Strommärkten, wo uns zuwider ist. Sind das so viele Krott, die wir einfach schlucken müssen? Sind wir an dem Punkt, wo wir müssen?
Also, wir sind an dem Punkt, wo, wenn wir das Paket jetzt nicht modernisieren, dass es einfach nicht mehr gibt. Und ich glaube, das wäre nicht gut, weil wir einfach... Also, wir haben ja 50% von unseren Export gehen ja in die EU. Und für, insbesondere abgesehen davon für KMUs, für die kleinen Unternehmen, ist die Integration in den, im Binnenmarkt extrem wichtig. Und es ist einfach die Frage, wenn wir unseren Wohlstand behalten wollen, wenn wir wollen, dass es uns weiterhin so gut geht, ist einfach, sind Beziehungen zur Europäischen Union für ganz viele verschiedene Kreise, für ganz viele kleine Unternehmen, größere Unternehmen sind entscheidend. Und das, die Politik hat ja die Aufgabe, auch die Rahmenbedingungen sicherzustellen, dass es all die Unternehmungen oder jetzt in dem Fall auch die Forschung sich gut entwickeln können und das auch dann zu machen, wenn man sieht, dass es es braucht. Und es hat jetzt ja auch schon bereits tätig, die unter dem Abbruch gelitten haben. Aber es ist einfach, es ist eben schleichend.
Das finde ich spürbar für alle.
Ja, und ich glaube aber schon, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt auf den Wahlkampf zurückschaue im letzten Jahr, und wenn man so, ist man so intensiv mit den Leuten im Austausch, jetzt kann ich sagen, das ist primär in Zürich, das ist nicht überall vielleicht gleich. Ich habe stark auch einen Willen gespürt und ein Verständnis, dass man die ungute Situation jetzt klärt. Und dass man das Besondere, was wir haben, eigentlich als Schweiz in der Beziehung mit der Europäischen Union, möchte eigentlich behalten und nicht einfach so, in dem Sinn, weil man jetzt nicht bereit ist, sich weiterzuentwickeln, kaputt zu machen. Das ist schon auch das, was ich auf der Straße gespürt habe. Aber die Bevölkerung wird sich hoffentlich dann können äußern dazu.
Wird sich, das ist ja eine andere Frage, die sich da auch noch ein bisschen stellt und im Raum steht. Die Bevölkerung wird sich dazu äußern können. Steht auch im Raum, braucht es Stände mehr oder nicht? Was sagt der Rechtsprofessor?
Ja, der Rechtsprofessor kann da eigentlich keine Auskunft geben, weil eigentlich, oder wenn man die Verfassung anschaut, dann wäre das eigentlich ausgeschlossen. Oder, ja, es gibt, nein, also muss ich so sagen, nicht würde nicht im Vordergrund stehen, dass es ein obligatorisches Staatsvertragsreferendum wäre. Aber wir haben in der Vergangenheit schon mehrmals das sogenannte Staatsvertragsreferendum sui generis, also quasi eigener Art, gewählt und wo man gesagt hat, es wäre zwar nicht, aber wir machen es jetzt gleich. Und von dem her glaube ich, wird man da nicht drum herumkommen. Das müssen sie machen und das macht es natürlich dann sehr viel schwieriger, das durch eine Abstimmung durchzubringen.
Was wäre dann aus Ihrer Sicht der Plan B, wenn es scheitert?
Es gibt keinen Plan B. Also der Plan B ist, es gibt einen Plan B und es gibt einen Plan C, wenn man so will. Aber der Plan C ist nicht mehrheitsfähig, das ist ein EU-Beitritt. Und dann gibt es nur den Plan B, das ist der Alleingang. Weil, wie es Diana Moser vorher gesagt hat, oder die Bilateralen, so wie sie heute existieren, das ist in ein paar Jahren nicht mehr brauchbar. Und zwar einfach, weil sich die Europäische Union weiterentwickelt. Und wir müssen das immer anpassen. Darum, man hat ja seit 1992, seit der bilateralen Eins, sind wir ja praktisch jedes Jahr oder jedes zweite Jahr an irgendeiner Abstimmung im Zusammenhang mit Europa, weil man irgendetwas anpassen muss. Und das wird in Zukunft dann nicht mehr stattfinden, weil es nicht weitergeht. Wir werden kein Strommarktabkommen haben, wir werden das Forschungsprogramm nicht dabei sein und so weiter. Also der Plan B ist letztlich Brexit oder Schwexit, wenn man so will. Oder?
Ich möchte noch etwas sagen zum Referendum. Also die Verfassung, das hat Daniel Josic schon gesagt, ist relativ klar. Und man muss einfach sehen, wenn man jetzt schaut, wie hat man es in der Vergangenheit gemacht. Bilaterale 1 und Bilaterale 2 sind nicht am obligatorischen Referendum unterstellt worden. Und die Bilaterale 3, wo man jetzt das bezeichnen will, das ist immer noch offen, wie sich denn das heisst. Das sind ja auch die bisherigen 5 Verträge, die den Binnenmarkt anbelangen, und 3 neue. Und die Veränderungen sind nicht so fundamental, dass es nicht vergleichbar mit dem Paket 1 und 2. Und wenn man jetzt schaut, den EWR hat man am obligatorischen unterstellt und das ist ganz klar eine umfassendere Integration mit mehr Verpflichtungen. Also meiner Meinung nach ist der Fall relativ klar, aber es ist am Parlament und am Bundesrat, das zu entscheiden. Also der Entscheid ist möglich, dass man das im obligatorischen Referendum, also dem sui generis, unterstellt. Die rechtliche Grundlage und die sage ich jetzt mal, die historische Grundlage in dem Sinn wäre aber nicht wirklich gegeben, für meiner Meinung nach.
Also das heisst,
einen politischen Entscheid, wo das Parlament kann fehlen, aber wo ich persönlich nicht als richtig
anschaue. Der Fehler, den man gemacht hat, ist, dass man früher schon so Sündenfall gemacht hat, wo man sich eigentlich nicht an die Verfassung gehalten hat. Darum kann man jetzt nicht einfach sagen, die Verfassung sei nein. Oder darum habe ich vorher gesagt, das ist kein juristischer Entscheid, sondern ein politischer. Und ich glaube, der Druck wird so groß sein, weil es wird
aus der Usanz raus, dass man es machen muss.
Ja, dass man sagt, oder nein, der Druck, es ist klar. Es würde als Feigheit vor dem Feind quasi aufgefasst werden, wenn man würde sagen, nein, man macht jetzt kein obligatorisches Referendum. Aber das obligatorische Referendum, das könnte in dieser Frage entscheidend sein. Das wird ganz schwierig, oder? Also in all diesen Innerschweizer Kantonen.
Wenn es ein Ständemehr braucht.
Wenn es ein Ständemehr braucht, ja, es wird dann
was ja
viel, viel schwieriger als.
Also das Bundesamt, der Bundesrat hat dem Bundesamt für Justiz den Auftrag gegeben, eine Analyse zu machen, nach dem Stand der Verhandlungen, die man dort hatte, was quasi das Richtige wäre. Und die Analyse ist glasklar. Es ist glasklar, dass es nicht ein Ständemehr bräuchte, sondern ein Volksmehr. Aber eben,
das ist eine juristische Aussage.
Und am Schluss ist es aber trotzdem so, dass natürlich der Bundesrat und das Parlament sich schon an die rechtlichen Grundlagen mehr oder weniger an denen orientieren oder gewichtige Gründe haben, um davon abzuweichen. Und dort bei den gewichtigen Gründen, finde ich, müsste man schon schauen, auch, das wird auch in dem Gutachten aufgezeigt, wie hat man sie wo kann man in der Vergangenheit anschliessen. Und bei Bilaterale 1 und 2 kann man nicht anschliessen. Das ist ganz klar am fakultativen Referendum, also nur Volksmehr, angeschlossen gewesen. Und EWR ist meiner Meinung nach eine andere Ausgangslage.
Also, wir werden es sehen. Also, bei Ihnen hört man schon schärig daraus heraus, dass Sie es nicht so unterstützen würden. Wie sehen Sie das?
Ja, ich persönlich würde es auch nicht unterstützen. Ich finde es einfach ungeschickt, wenn man so einen Sündenfall macht. Und ich zweifle einfach, dass der Bundesrat und das Parlament Rückgrat werden haben, sich dem Druck nicht zu beugen.
Gut, auch über das werden wir noch mal diskutieren. Jetzt wünsche ich euch zuerst einmal eine schöne dritte Sessionswoche und hoffe natürlich mit allen anderen, dass wir das Budget zustande kriegen. In dem Sinne ganz herzlichen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung, Tiana Moser und Daniel Josic. Ja, Eindrücke aus der laufenden Wintersession mit den beiden Zürcher Ständeräten, Tiana Moser von der GLP und Daniel Josic von der SP. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.